Wir sehen mittlerweile, dass die Unternehmen auch den Mehrwert dieser Daten auf ganz verschiedene Ebenen erkennen. Einfach auch jenseits der klassischen Regulatorik, insbesondere im Hinblick auf Anfälligkeit, auf Resilienz der Lieferketten, auf Verlässlichkeit der Lieferketten. Für die EUDR an sich ist es aber natürlich unerlässlich. Es sind so viele Daten. Grundsätzlich ist die Digitalisierung natürlich etwas, was mit der EUDR so zusammenhängt wie mit fast nichts anderem.
Herzlich willkommen zum TwinSights Podcast von Essentri. Heute begrüßen wir mal wieder eine ganz besondere Gästin im TwinSights Podcast, Dr. Julia Hörnig. Julia ist eine ausgewiesene Expertin für Nachhaltigkeit und Regulatorik und bringt eine beeindruckende Kombination aus wissenschaftlichem Hintergrund, juristischer Expertise und praktischer Erfahrung mit. Sie ist Senior Associate bei Cutwick und dort Expertin für Supply Chain Due Diligence, ESG und Foreign Trade. Sie selbst arbeitet in Brüssel und verfolgt somit aus nächster Nähe, was sich juristisch beim Thema Regulatorik, wie zum Beispiel der EU-Entwaldungsverordnung, bewegt. Ich freue mich, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine inspirierende Persönlichkeit vorzustellen, die gemeinsam mit uns einen Blick auf die Gesetzgebung wagt und das Ganze für uns einordnet. Viel Spaß dabei, jetzt geht's los. Herzlich willkommen, liebe Julia.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Jetzt muss ich vielleicht direkt am Anfang mal eine persönliche Frage stellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich einen Gesetzestext lese, muss ich diesen mehrfach lesen und frage mich danach immer noch, was will mir der Gesetzgeber eigentlich damit sagen? Geht es dir auch so oder gewöhnt man sich daran mit der Zeit?
Das ist tatsächlich so ein bisschen etwas, was wir natürlich als Juristen üben müssen oder beziehungsweise beigebracht bekommen. Aber natürlich, wenn man Gesetzgebung, insbesondere europäische Gesetzgebung, öfter liest, es ist natürlich immer eine sehr, sehr ähnliche Herangehensweise, wie Gesetze geschrieben wurden. Von daher kann man sich ein bisschen einfacher vielleicht da durchfinden. Gleichzeitig stellen wir uns natürlich auch manchmal die Frage, was will der Gesetzgeber uns damit sagen? Und das sind dann tatsächlich das Handwerkszeug, was wir als Juristen dann rausholen. Das heißt, wie legt man Gesetze aus und was bedeutet das? Und das ist unsere tagtägliche Arbeit. Also man gewöhnt sich dran, aber es gibt auch immer wieder was Neues.
Sehr gut. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, dass du diese Fertigkeit natürlich auch im privaten Kontext gut nutzen kannst, oder? Wer einmal diesen Aufbau verstanden hat, kann das sich auch automatisch in Mietrecht, Steuerrecht, all die schönen anderen Rechtsgebiete einarbeiten, oder ist es da dann trotzdem für dich schwer reinzukommen?
Also natürlich, das Handwerkszeug bleibt das gleiche. Wenn es aber um Spezialmaterien geht, und das ist natürlich auch das Steuerrecht und das Mietrecht, obwohl das Zollrecht natürlich ein besonderer Fall des Steuerrechts ist, geben wir das dann doch gerne an Spezialisten ab. Genau.
Ist ja auch richtig so und gut so. Okay, vielen Dank für den Einblick, dann bin ich beruhigt. Das Ganze lässt sich trainieren. Ich habe es selten bis gar nicht trainiert, also muss ich mir keine Vorwürfe machen und weiß, bei Rechtsfragen wende ich mich an die Rechtsexpertin. Wenn ich jetzt schon mit einer solchen spreche, würde ich trotzdem gern noch einen weiteren Fakt über dich ausgraben. Und zwar hattest du ja selbst mal einen Podcast. Was hat dich denn dazu inspiriert und welche Themen lagen dir damals und liegen dir heute insbesondere am Herzen?
Ja, gut, dass du es ansprichst. Also ich hatte tatsächlich damals an der Universität in Rotterdam, wo ich Assistant-Professorin war, ein Podcast zu, wir haben es genannt, What is wrong with maritime trade? Und uns ging es insbesondere darum, alle möglichen Aspekte der Nachhaltigkeit im Bereich des Seehandelsrechts, aber vor allem des Seehandels einmal darzustellen und insbesondere einfach dafür zu sensibilisieren, dass es diesen Sektor auch gibt. Also wir wissen alle, wie das Päckchen von A nach B kommt, beziehungsweise dass es angekommen ist, aber das quasi, wie es dahin kommt, natürlich manchmal so eine Blackbox ist. Und da wollten wir gerne darüber aufklären. Und was mich total inspiriert hat, war, dass wir das ähnlich wie du das jetzt machst, in einem Interviewformat gemacht haben und es auch extrem toll war, so viele inspirierende Menschen kennenzulernen und so viele verschiedene Aspekte immer wieder neu zu ergründen. Und wir haben das natürlich auch in Zusammenspiel mit einer Lehrveranstaltung gemacht, dass die Studierenden mehr davon haben und auch noch Fragerunden mit eingebunden. Von daher hatte das tatsächlich das Thema, was mich begeistert hat und wo ich gesagt habe, okay, wir müssen das irgendwie den Menschen näher bringen. Und zum anderen natürlich auch der Aspekt, dass man in sehr kurzer Zeit doch sehr viel Wissen reinpacken kann. Das war, glaube ich, das, was mich inspiriert hat. Und dass man dann gute Leute kennenlernt und inspirierende Leute kennenlernt, das war so ein Plus, dass ich zum Anfang gar nicht so eingeschätzt hätte, dass es im Endeffekt so toll dann war für einen selber auch.
Das kann ich absolut auch so aus meiner persönlichen Erfahrung unterstreichen. Das ist so spannend, mit was für Persönlichkeiten man sich da unterhalten darf. Und ich habe ja auch mal in euren Podcast reingehört. Wir können den auch gerne in den Shownotes verlinken. Das macht wirklich Spaß, dazu zu hören. Ist auf Englisch, ist sehr spannend. Und ja, ich glaube, das Thema Seefracht, Seehandel, das ist ja im Allgemeinen nochmal deutlich bekannter geworden. Ich habe sofort an Suezkanal gedacht. Plötzlich sind wahrscheinlich bei euch auch die Zuhörerinnen und Zuhörerquoten deutlich nach oben geschnellt, kann ich mir vorstellen.
Ja, das und insbesondere auch die Studentenzahlen, was den Master anging, war super Publicity auf jeden Fall.
Nimmt man gerne mit. Wenngleich wir uns wahrscheinlich alle diesen Anlass gern erspart hätten, aber so muss man doch in jeder Herausforderung immer wieder positive Aspekte suchen und finden.
Genau.
Nimm uns doch gern mal mit, wie es dazu kam, dass du jetzt bei Katwijk arbeitest, deinen beruflichen Werdegang. Lass uns da mal ein bisschen dran teilhaben. Wie bist du da zu der aktuellen Station gekommen und wie bist du auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen? Das ist ja auch so ein roter Faden, der sich sehr schön durch deinen Werdegang zieht, oder?
Genau, also ich habe ganz normal Jura studiert, habe dann tatsächlich nicht im Bereich klassischer Nachhaltigkeit, was auch immer das für jeden Einzelnen natürlich ist, promoviert, sondern im internationalen Transportrecht. Das heißt, da eigentlich im Bereich der Lieferketten aus einem ganz anderen Blickwinkel zum Multimodaltransport, was zu der Zeit, ich glaube, es war 2018, das Jahr des Multimodaltransportes war, wo die EU schon gesagt hat, das ist der Weg für den nachhaltigen Transport in der Zukunft. Nach meinem Referendariat war ich dann Assistant-Professorin in Rotterdam mit Fokus eben auf Seehandelsrecht und Transportrecht, aber immer mit Nachhaltigkeit, weil wir eben gesehen haben, natürlich, es waren die Forschungsgebiete, aber man hat natürlich auch gesehen, dass die Logistik ein extrem wichtiger Bestandteil dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte ist, weil ohne die Logistik eben nichts funktioniert. Wir werden bei Circular Economy nichts retournieren können, ohne dass jemand das fährt. Wir werden keine Ersatzteile irgendwo gelagert bekommen, wenn da nicht mal vorher ein Lagervertrag geschlossen worden wäre. All diese Kleinigkeiten, an die man denken muss. Und darauf hatte ich mich dann tatsächlich spezialisiert, also Circular Economy und Transportrecht. Ich hatte dann die Möglichkeit bekommen, im Team von Herrn Dr. Harings zu arbeiten, im Bereich eben Lieferketten-Sorgfaltspflichten und damals auch schon ein bisschen Circular Economy. Da war aber die Regulatorik natürlich noch nicht so weit.
Mhm.
Das haben wir dann aufgenommen. Also ich hatte dann angefangen, eben bei Graf von Westphalen in dem Team, in dem ich auch immer noch arbeite, im Bereich des Außenwirtschaftsrechts zusammen mit LKSG und eben Nachhaltigkeitsregulatorik, die dann im Jahr, als ich angefangen hatte, doch sehr in Fahrt aufgenommen hatte. Also die EUDR, die EU-Entwaldungsverordnung, die kam dann im April 2023, wurde die vom Parlament verabschiedet und dann ging sie sehr, sehr schnell durch. Das war sehr ungewöhnlich. Die CSDDD kam dann später, der Forced Labor Ban, Ökodesign-Verordnung, Packaging Waste, Abfallverbringung, Critical Raw Material Act. Also es ist ja jetzt ein ganz bunter Strauß. Von daher, all die Ideen, die wir uns damals an der Uni gemacht haben, haben jetzt so eine regulatorische Antwort bekommen, die ganz, ganz konkret ist und damit natürlich in die Compliance bei Unternehmen einmündet. Genau, und dann haben wir das eben weiter vorangetrieben in einem sehr, sehr netten Team und mit Kollegen, die man jedem nur wünschen kann. Und dann sind wir Ende letzten Jahres, haben wir alle zusammen Graf von Westphalen verlassen und Herr Dr. Harings zusammen mit 4 weiteren Partnerinnen und Partnern hat die Kanzlei Katwijk gegründet mit 2 Standorten, eben Hamburg und Brüssel. Ich bin schon immer quasi in Brüssel gewesen nach meiner Rotterdam-Zeit und bleib auch weiterhin in Brüssel und mach weiterhin das Thema Außenhandelsrecht zusammen mit Nachhaltigkeit, weil das natürlich miteinander verwoben ist. Aber es ist natürlich schon so, dass die Kenntnisse im Transport und Logistik weiterhin mir durchaus helfen, so ein bisschen Verständnis zu haben. Und ja, dann sind wir jetzt hier bei Katwijk in Brüssel.
Ja, spannend. Vielen Dank für diesen Durchflug einmal durch deinen Werdegang. Ich habe da jetzt gerade, als du nochmal die Betonung der Logistik gerade beim Thema Circular Economy betont hast, habe ich gerade meine beiden Folgen mit dem Jörg Witthöft und mit Jürgen Miller von SEW Eurodrive gedacht, weil die haben auch das bestätigt, was du eben gesagt hast, dass das Thema der Logistik ein wahnsinnig wichtiges ist und dass es da sehr, sehr viele rechtliche Fragestellungen gibt, die es zu lösen gilt. Also ich glaube, auch da ein sehr, sehr aktuelles Tätigkeitsfeld, in dem du dich bewegst und auch die Aufzählung der Regularien, die jetzt gerade alle verabschiedet wurden oder diskutiert werden. Ich glaube, da klingeln so manchem Nachhaltigkeitsmanager oder so mancher Nachhaltigkeitsmanagerin die Ohren. Da gibt es sehr viel zu tun aktuell, glaube ich, oder? Wie sieht denn so dein täglicher Alltag aus dann in diesem ganzen Konstrukt?
Ja, also tatsächlich sind wir natürlich sehr davon geleitet, wenn Mandantenanfragen reinkommen. Das strukturiert so ein bisschen den Tag, auch die Besprechungen mit Mandanten. Aber tatsächlich die EUDR, also die EU-Entwaldungsverordnung, nimmt noch sehr, sehr viel Zeit am Tag quasi ein. Mhm. Und da ist es alles, was man sich vorstellen kann, Stellungnahmen zur Anwendbarkeit, aber andere Unternehmen, die auch schon viel, viel weiter sind, die Begleitung in der Compliance. Ab wann haben wir ein vernachlässigbares Risiko? Wie können wir das darstellen? Wie ist es mit den Geolokalisierungsdaten? Reichen diese Daten? Ganz unterschiedliche Fragen und man lernt immer wieder Neues dazu. Ein bisschen Ökodesign, gerade die Berichtspflichten dazu, haben wir natürlich auch schon in der Beratung. Dann 4 LKSG natürlich immer noch. Mhm. Alles, was quasi jetzt für Circular Economy kommt, das kommt jetzt langsam, merken wir.
Ja.
Aber tatsächlich auch einfach alles im Blick behalten. Was passiert eine Straße weiter im Parlament, in der Kommission? Das ist jeden Tag tatsächlich immer mit Teil der Arbeit.
Ja, sehr cool. Dann wissen wir jetzt, an wen wir Wünsche adressieren dürfen. Ich habe meine letzte Folge beendet mit dem Georg Fischer und habe ihn gefragt, wenn er sich was für 2025 wünschen darf, was wäre es? Und er hat gesagt, Klarheit bei der Regulierung. Ich glaube, das kannst du dann direkt einmal über die Straße rüberrufen und wir hoffen einfach jetzt mal alle, dass sie das dann hören.
Ja, ich glaube, wichtig für die Klarheit, also ich kann das bloß unterstützen, was Georg da gesagt hat. Wir haben das auch schon an verschiedenen Stellen angebracht. Wichtig ist, dass wenn es was geregelt ist, dass es dann dabei bleibt und nicht so komplett zurückgerudert wird, weil das bringt keine Sicherheit.
Und das ist eben ein schönes Stichwort, wenn was geregelt ist, dass es dabei bleibt. Also wenn ich mir jetzt überlege, CSRD, EUDR, LKSG, was bleibt davon? Also überall gibt's Änderungen oder es fehlt noch rechtlich was oder es wird rechtlich verschoben. Also vielleicht kannst du es dann nochmal ganz kurz mitnehmen, so Stand der Gesetzgebung Anfang 2025. Worauf kann man sich eigentlich verlassen und was wird das Jahr noch mit sich bringen? Können wir Klarheit erwarten oder müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden?
Also so ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass viele der Gesetzgebungsakte in Kraft sind. Wenn die in Kraft sind, sollte man erstmal darauf vertrauen, dass die auch tatsächlich so in Kraft bleiben. Mhm. Natürlich haben wir die Omnibus-Verordnungsdiskussion. Für alle vielleicht ganz kurz zur Zusammenfassung. Omnibus ist quasi eine Zusammenfassung von verschiedensten Verordnungen und Richtlinien auf EU-Ebene zu einem Thema. Die Diskussion zu der Omnibus-Verordnung jetzt, also Omnibus ist quasi eigentlich bloß der Überbegriff, es gibt ganz verschiedene Omnibus-Verordnungen. In dem Fall, was jetzt aber gemeint ist, ist eine Zusammenfassung der CSRD, EU Taxonomy, CSDDD Berichtspflichten. Es geht nicht darum, quasi diese Verordnungen und Richtlinien inhaltlich nochmal komplett aufzumachen, sondern es geht lediglich um die Berichtspflichten, dass quasi nicht alles doppelt und dreifach berichtet werden muss.
Was schon mal gut ist, oder?
Was schon mal gut ist, das ist richtig. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich auch, dass sich die Mehrheiten im Europäischen Parlament ein wenig verschoben haben. Aha. Und deswegen man nie hundertprozentig sagen kann, was jetzt alles passiert. Wenn das Parlament sich jetzt allerdings damit beschäftigt, alle bereits in Kraft getretenen Verordnungen quasi zurückzudrehen, dann haben sie die komplette Legislaturperiode damit verbringen. Das ist also auch nicht zu erwarten, dass das passiert. Grundsätzlich weiß man von der Rede von Frau von der Leyen, dass man mehr Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung legen wird und eben auch Circular Economy in dem Jahr.
Okay.
Die EU-Entwaldungsverordnung wurde um ein Jahr verschoben. Am 26. Dezember 2024 ist es in Kraft getreten. Wir gehen aber davon aus, dass das dann auch quasi das Letzte ist, was jetzt regulatorisch noch dazwischen gekommen ist. Alles Weitere, was jetzt angekündigt wurde, sind eher konkretisierende Informationen, dass man besser damit arbeiten kann. Das vielleicht so in Richtung Nachhaltigkeit.
Okay, vielen Dank schon mal. Das bedeutet zusammengefasst, es ist nicht davon auszugehen, dass jetzt alles wieder rückabgewickelt wird, auch nicht, wenn überm Teich jetzt ein Präsident einzieht, der das ganze Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit eher stiefmütterlich behandelt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das heißt, die Marschrichtung bleibt die gleiche, nur die Details in diesen einzelnen Gesetzgebungen, die können sich gegebenenfalls noch ändern. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Laienhaft?
Genau. Also wir sehen, wir werden einfach auf Grundlage der so zahlreichen Verordnungen sehr, sehr viel noch sehen. Gerade die Ökodesign-Verordnung zum Beispiel ist eine Rahmenverordnung. Da gibt es dann eben delegierte Rechtsakte der Europäischen Kommission. Da muss kein Gesetzgebungsverfahren mehr durchlaufen werden, gar nichts. Das bedeutet, wir gehen davon aus, dass das einfach kommen wird. Also es wird weiter quasi eher in Richtung nach vorn als nach hinten. Vielleicht ein bisschen langsamer, sagen wir es mal so.
Okay, aber Hauptsache nach vorn.
Richtig, genau.
Du begleitest ja jetzt selber auch in deinem Alltag viele Unternehmen, wie du eben skizziert hast, bei der EUDR beispielsweise oder bei vergleichbaren regulatorischen Anforderungen. Was ist denn dein Eindruck, wenn du so die Gesetzgebung siehst und auf der anderen Seite die Realität in den Unternehmen? Deckt sich das oder siehst du da noch ein großes Gap dazwischen? Zwischen dem, was die Gesetzgebung von Unternehmen erwartet und von dem Standpunkt, wo die Unternehmen sich Stand heute befinden?
Ja, also ich glaube, man muss erstmal dazu sagen, gerade diese sehr, sehr schnell durchgeboxten Regularien sind in vielen Stellen natürlich sehr, sehr vage und man hätte sich manchmal gewünscht, dass sie ein bisschen konkreter gefasst sind und einfach handhabbarer gefasst sind. Mhm. Das bedeutet, manchmal ist es gar nicht so richtig einzuschätzen, ob das Unternehmen noch sehr weit weg ist oder nur ein bisschen weit weg, wenn gerade was neu rauskommt, weil einfach die Regulatorik da manchmal auch ein bisschen unscharf ist. Ansonsten sehen wir eigentlich die volle Bandbreite. Wir begleiten Unternehmen und das freut mich immer besonders. Und das kann ich eigentlich Bandbreite für alle sagen, die sich wirklich reinhängen, die das umsetzen wollen, teilweise aber auch an der Regulatorik selber so ein bisschen nicht scheitern, aber angrenzen, einfach weil da manche Sachen vielleicht nicht bedacht wurden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, je größer das Unternehmen, umso auch komplexer die Prozesse. Und das merkt man. Und dann dauert es einfach lang. Und dann, gerade wenn wir jetzt im Hinblick auf die EUDR uns das anschauen, ist das wirklich gut, dass wir noch ein Jahr Zeit haben.
Ja.
Einfach um die Prozesse wirklich, wirklich hinzubekommen. Weil so ein Organisation- und Compliance-Management-System baut man eben nicht von heute auf morgen. Aber das muss ich dir ja nicht erzählen.
kann ich so bestätigen. Und besser Zeit einplanen. Insbesondere, wie du sagst, wenn Komplexität geboten ist. Ich spreche tagtäglich mit vielen Unternehmen, die haben, keine Ahnung, zwischen 10, 20, 100 betroffene EUDR-relevante Lieferanten. Aber es gibt natürlich auch so Ausreißer mit über 20.000 und da dauert es natürlich in der Natur der Sache länger.
Ja.
Jetzt wurde ich gerade so gegen Ende des Jahres immer wieder gefragt, was meinst du, die Verschiebung, ist das jetzt Chance oder Risiko? Haben wir jetzt ewig Zeit? Was würdest du denn betroffenen Unternehmen und Personen raten, die sagen, jetzt haben wir erstmal Zeit, jetzt schieben wir es auf die Bank? Verstehst du das oder würdest du sagen, nee, lieber Vollgas?
Also das auf die lange Bank schieben, verstehe ich persönlich total. Mhm. Wenn ich mir angucke, wie ich meine Weihnachtsgeschenke organisiert habe, bin ich nicht viel anders. Aber für die EUDR würde ich es nicht raten. Also man sieht auch Unternehmen, die früh angefangen haben, es dauert dann doch seine Zeit. Also so ein vernachlässigbares Risiko zu belegen, ist gar nicht so einfach. Und wir sehen tatsächlich in der Mehrheit eher diejenigen, die diese tausende Zulieferer haben.
Ja.
Und wenn man dann noch verschiedene Gesellschaften hat, ein großer Konzern ist und man bedenken muss, dass Intercompany-Privilegien nicht existieren, und man das noch mit im Blick haben muss, dann dauert das seine Zeit. Also besser früh anfangen und wenn man ein bisschen früher fertig ist, ist ja auch nicht schlimm, dann hat man Zeit für sein Weihnachtsgeschenke shoppen.
Eben, weil die Deadline passt jetzt trefflicherweise wieder so rund um Weihnachten. Insofern ist es gar nicht schlecht.
Genau.
Du hast gerade noch was mit den Intercompany-Privilegien erzählt. Sag doch dazu bitte nochmal ein Stichwort für die Personen, die es noch nicht kennen. Was hat es damit auf sich?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass das Bereitstellen ist die unentgeltliche oder entgeltliche Abgabe eines relevanten Erzeugnisses im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit nach der EUDR. Da wird aber keine Ausnahme gemacht, dahingehend, ob das von einer Gesellschaft zur anderen ist oder an eine komplett konzernfremde Gesellschaft. Es wird auch keine Unterscheidung dahingehend gemacht, ob das Werbung ist, also ob das unentgeltlich ist, hatte ich ja schon zum Anfang gesagt, oder eben gegen Entgelt. Und damit sind sehr, sehr viele Prozesse mit inbegriffen, die eben dann diejenige Gesellschaft zum Händler macht und die Händlerpflichten auf einmal gelten.
Mhm.
Und gerade bei großen Konzernen ist das eben ein Problem, was man managen muss. Das kriegt man gemanagt, man muss es nur einfach im Blick behalten.
Okay, das heißt nochmal vereinfacht ausgedruckt für Nicht-Juristen, dass wenn Unternehmen Waren produzieren und an Tochtergesellschaften weitergeben, dass es dann nicht automatisch von der EUDR befreit, sondern dass man da durchaus auch drauf achten muss, oder?
Ja, man muss sich das im Zweifel mal angucken, wie die Konstellation ist, aber ja, grundsätzlich erstmal ja, leider ja.
Okay, sehr gut. Dann bin ich schon mal beruhigt, dass ich das einigermaßen richtig verstanden habe. Vielleicht wird doch noch ein Jurist aus mir.
Ja.
Einen halben Juristen habe ich in der DNA mitbekommen, wobei ich mich manchmal frage, wo das sich versteckt den ganzen Tag über. Aber wie gesagt, dazu gibt's ja dann die Expertinnen wie dich. Gibt es sonst noch Trends oder Entwicklungen, wo du sagst, die zeichnen sich im juristischen Kontext 2025 ab, die Unternehmen heute schon im Blick haben sollten? Also gerade das Omnibus-Thema haben wir vorhin besprochen. Ich glaube, das ist 2025 noch besonders spannend. Gibt es noch weitere Themen, wo du sagst, die werden in diesem Jahr nochmal besonders relevant und spannend?
Also ich mache ja hauptsächlich Europarecht. Das ist ähnlich wie deutsches öffentliches Recht. Also jetzt gar nicht sagen, dass das nicht miteinander verbunden ist. Ist es natürlich so, dass die politischen Einflüsse nicht weggedacht werden können.
Mhm.
Deswegen der politische Wind und was politisch entschieden wird, sollte weiterhin im Blick behalten werden. Und Unternehmen merken das, glaube ich, immer mehr, dass das auch direkt sie betrifft. Das ist so ein Trend, den ich durchaus sehe für so einen klassischen Juristen wie mich, dass ich doch sehr, sehr viel eigentlich Public Policy teilweise mache.
Okay.
Was auch spannend ist.
Ja, absolut. Das kann ich mir gut vorstellen. Also immer wieder höre ich auch die Frage, wo hängt man so ein Thema wie die EU-Entwaldungsverordnung? Vielleicht nochmal für die Personen, die jetzt noch nicht so eng kennen. Da haben wir jetzt in der Vergangenheit auf jeden Fall schon zwei sehr aufschlussreiche Folgen, glaube ich, aufgenommen, die nochmal High-Level zusammenfassen, was die EUDR beschreibt und was es definiert. Im Wesentlichen geht es ja da Entwaldungsfreiheit entlang der Lieferkette sicherzustellen, weil der Wald einfach sehr gefährdet ist und massiv abgeholzt wird über die letzten Jahrzehnte. Vielleicht auch hier nochmal ein Versuch, das möglichst leidenhaft zusammenzufassen. Würde es da mitgehen, Julia?
Ja, das auf jeden Fall. Mit der kleinen Ausnahme, dass es nicht nur um die Entwaldung an sich geht, sondern eben auch um diese Legalität. Natürlich im Zusammenhang mit Entwaldung, da hast du vollkommen recht. Also es geht um die Verhinderung der Entwaldung weltweit und Waldschädigung.
Okay, vielen Dank. Da möchte ich jetzt nochmal anschließen an die Frage, die häufig gestellt wird, wo ich dich auch gern fragen würde, was da deine Erfahrung ist. Wo hängt dieses Thema? Da wird viel gesprochen, Compliance, Rechtsabteilung, Qualitätsmanagement, Import, Export. Hast du da so einen typischen Ansprechpartner, wo du sagst, in den allermeisten Fällen hängt dieses Thema in den Unternehmen bei Abteilung oder Person X? Oder siehst du da auch eine große Varianz dabei bei deinen Ansprechpartnern?
Also wir sehen eine ganz große Varianz. Natürlich ist es meistens so, dass Compliance-Abteilungen oder Rechtsabteilungen auf uns zukommen oder eben die Nachhaltigkeitsabteilungen.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, so ein EUDR-Projekt kriegt man nicht gestemmt, wenn nicht alle am Tisch sitzen. Und da ist die Logistik dabei. Also wir machen tatsächlich niemals eine Auftaktveranstaltung ohne die Logistik, ohne Einkauf, Verkauf, weil das eben ein Lieferkettenthema in beide Richtungen ist. Recht und Compliance, Nachhaltigkeit, Zollabteilung. Ganz wichtig.
Okay. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier kurz innehalten, nochmal zurückspulen und eifrig mitschreiben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil ich nehme schon wahr, dass viele Unternehmen so ein bisschen auf diese Verschiebung spekuliert haben oder gehofft haben, dass sie kommt. Was ich persönlich, hattest du ja so schön gesagt und so differenziert beantwortet, persönlich gut nachvollziehen kann. Aus Risikomanagement-Sicht und Projektmanagement-Sicht macht es jetzt natürlich Sinn, das Thema mit Vollgas anzugehen. Hast du da noch Tipps für Unternehmen? Oder vielleicht, bevor wir auf die Tipps eingehen, nochmal ganz kurz zu der Verschiebung. Ich glaube, das war 2024 gegen Ende eines der am heißesten diskutierten Themen. Kannst du es halt nochmal eine Mini-Zusammenfassung geben? Was war da die Herausforderung bei der ganzen Verschiebung? Warum kam das so spät und was ist jetzt eigentlich die neue Regelung? Vielleicht das nochmal ganz kurz, bevor wir dann tiefer einsteigen.
Ja, das war ja im Herbst war das quasi. 2. Oktober fing es an mit diesem Krimi, weil der Druck dann durchaus auf der Europäischen Kommission relativ gestiegen war, zu sagen, ein Jahr Verschiebung, Anwendungsbeginn. Das lag insbesondere daran, dass das Benchmarking-System noch nicht fertig war, wo die Länder in hochnormales und niedrige Risikoländer eingeteilt worden wären. Ist auch immer noch nicht draußen, wird jetzt Juni 2025 veröffentlicht werden. Also man ging davon aus, okay, ein Jahr Verzögerung, da muss ja jeder quasi ein Interesse daran haben. Aha. Der Rat, und das ist das Ding bei in Kraft getretenen Verordnungen, es müssen eben alle drei Institutionen zustimmen, weil das eben die in Kraft getretene Verordnung einmal abändert. Das bedeutet die Europäische Kommission, der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament. Der Rat hatte sehr, sehr schnell zugestimmt, ich glaube 2 Wochen später. Und dann ging es nur noch ans Parlament und auf einmal hat die EVP-Fraktion, eine Abgeordnete, hatte Änderungsanträge eingebracht ins Parlament. Die waren erst sehr, sehr vielfältig, wurden dann letzter Hand quasi mal runtergedampft. Ich glaube, 10 Minuten vor Abstimmung hat man die Hälfte dieser Amendments runtergenommen von der Agenda und nicht mehr zur Abstimmung gestellt. Insbesondere eine 2-jährige Verzögerung und Erleichterungen oder eigentlich Ausnahmen für Händler, das hat man alles weggenommen und wollte dann quasi ein No-Risk, also eine Nicht-Risiko-Kategorie, damit verbundenen keinen Pflichten durchboxen. Das ging, wie zu erwarten war, auch im Parlament durch. Das liegt insbesondere daran, dass die EVP-Fraktion zusammen mit allen rechten Fraktionen eine Mehrheit um, glaube ich, 11 Sitze hat.
Okay.
Jetzt hat ja quasi eine der drei Institutionen der Europäischen Union wieder etwas Neues ins Rennen gebracht. Und dann müssen natürlich wieder alle drei abstimmen.
Aha.
Und da waren wir aber eigentlich schon im November. Also es war schon irgendwie, ich glaube, der 10. November oder was das war. Oder 14. November. Und dann kann man sich natürlich ausrechnen, dass das einfach nicht mehr viel Zeit ist. Und bevor man jetzt wieder Sachen zur Abstimmung stellt, einfach so, gibt es diese Institution des sogenannten Trilogverfahrens. Und das Trilogverfahren, da sitzen dann alle drei Institutionen zusammen und sagen, okay, was ist jetzt Phase? Und wer möchte was? Und da hat der Rat der Europäischen Union relativ deutlich gesagt, wir stimmen weiterhin der Verschiebung zu, aber nicht mehr. Wir machen das Ding nicht inhaltlich auf.
Aha.
Wir hatten gedacht, dass es beim ersten Trilog dann schon klar war. War es nicht. Dann wurde nochmal quasi gesagt, nein, wir wollen die inhaltliche Änderung. Und dann war relativ klar, auch weil viele Unternehmen gesagt haben, wir wollen keine inhaltliche Änderung, wir wollen jetzt diese Verschiebung, weil sonst steht die Lieferkette Ende des Jahres, ist man dann quasi zu der vorläufigen Einigung gekommen. Die ist dann auch angenommen worden im Rat und im Parlament. Und dann ist es nochmal auch nicht nur eine Besonderheit des Europarechts, aber eben auch, ist es so, dass so eine Änderung natürlich im Amtsblatt veröffentlicht werden muss und dann in Kraft treten muss. Das dauert natürlich auch so ein bisschen, wenn man sich vorstellt, dass die Europäische Kommission ab dem 23. Dezember im Urlaub war. Und da war es dann quasi sehr spitz auf Knopf. Lange Rede, kurzer Sinn, am 26. Dezember ist es dann in Kraft getreten, diese Änderungen.
Wahnsinn. Also ich denke gerade wieder an deine Analogie mit dem Weihnachtsgeschenke besorgen. Das erinnert mich jetzt gerade daran, wenn drei Geschwister versuchen, den Eltern Weihnachtsgeschenk zu machen und ja, sich nicht einfach aufs Kaufen des Geschenks konzentrieren, sondern die ganze Zeit immer wieder diskutieren, was wollen wir jetzt eigentlich schenken.
Ja, also, guter Vergleich.
Zusammengefasst, das Geschenk kam aber halt 2 Tage zu spät in dem Heiligabend-Beispiel. Aber das heißt, ab 26.12. gibt es jetzt Klarheit, die Unternehmen wissen, in den allermeisten Fällen gilt jetzt Ende 2025 als Stichtag, oder?
Richtig. 30. Dezember 2025 für kleinere und Kleinstunternehmen, der 30. Juni 2026.
Okay, schon mal dick im Kalender anstreichen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wenn wir die EUDR anschauen, dann nehme ich die ganz häufig als schönes Beispiel für die Twin Transformation oder ja, für die digitale und die nachhaltige Transformation in einem. her, weil wir eben hier so viele Komponenten beider Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit haben, die ineinander greifen. Jetzt sind wir hier im Twinsides Podcast und versuchen immer beide Perspektiven zu beleuchten. Wir haben jetzt, glaube ich, schon grob abgerissen, was die Gesetzgebung von den Unternehmen möchte. In puncto Nachhaltigkeit, vielleicht können wir jetzt einmal gemeinsam auf das Thema Digitalisierung und Daten blicken. Welche Rolle spielen denn Digitalisierung und Daten im Kontext der Nachhaltigkeit und wie können Unternehmen diese effizient nutzen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden? Hast du da eine Einschätzung für uns oder Erfahrungswerte?
Also Digitalisierung spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Alleine schon, wenn man die Herangehensweise der Europäischen Union daran sieht. Also die EUDR hat das Informationssystem. Bei CBAM haben wir das Meldeportal, wir haben den digitalen Produktpass bei der Ökodesignverordnung. Also wir sehen, dass es in die Richtung auch von Behördenseite geht. Mhm. Und da soll ja dann auch dieses Single Customs Window sein, wo alle Informationen quasi einmal zusammenkommen. Das heißt, auch die Behörden wollen natürlich diese Daten haben und nutzen. Und das muss natürlich dann im Unternehmen auch erkannt werden, dass das bei den Behörden eben etwas ist, was sie wollen. Aber, und das ist, finde ich, noch viel wichtiger, wir sehen mittlerweile, dass die Unternehmen auch den Mehrwert dieser Daten auf ganz verschiedene Ebenen erkennen. Einfach auch jenseits der klassischen Regulatorik, insbesondere im Hinblick auf Anfälligkeit, auf Resilienz der Lieferketten, auf Verlässlichkeit der Lieferketten. Für die EUDR an sich ist es aber natürlich unerlässlich. Es sind so viele Daten. Es ist einfach unmöglich, nicht unmöglich. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer andere Fälle, aber grundsätzlich ist die Digitalisierung natürlich etwas, was mit der EUDR so zusammenhängt wie mit fast nichts anderem. Genau.
Ich denke an so ein Gespräch, das ich Ende 2024 geführt habe, was wirklich wieder die Augen geöffnet hat, mit einer Nachhaltigkeitsabteilung eines bekannten Unternehmens, die gesagt haben, wir haben jetzt so fachlich und rechtlich alles durchdrungen, was die EUDR von uns möchte. Wir haben nur die Herausforderung, dass unsere Stammdaten nicht bereinigt sind. Das heißt, wir haben so viele Zulieferer, wo wir gar nicht wissen, haben wir den einmal, zweimal oder dreimal sogar im System. Und das zeigt, glaube ich, sehr schön, wenn man dieses Thema der EUDR oder CBAM, was du eben auch gesagt hast, wenn man da wirklich eine rechtssichere Transparenz entlang der Liefer- und Wertschöpfungskette herstellen möchte, ist einmal die Grundvoraussetzung, dass man weiß, über wie viele Zulieferer sprechen wir denn eigentlich und wie viele Produkte sind betroffen. Und das Ganze ist ja bei der EUDR auch nicht einmal im Jahr zu berichten, wie bei der CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung, sondern quasi pro Transaktion, pro Lieferung, oder?
Ja, und das macht es eben so extrem komplex.
Hast du da Beispiele aus der Praxis, wo du sagen kannst, da hat Digitalisierung oder der erfolgreiche Einsatz von Digitalisierung geholfen, EUDR-konform zu handeln? Also ihr habt jetzt wahrscheinlich schon einige Unternehmen, einige Mandanten EUDR-konform gemacht oder dahin begleitet, dass sie konform sein können. Welche Rolle hat in solchen Projekten das Thema Digitalisierung gespielt? Was waren da so typische Themen oder Effekte, die du mitbekommen hast?
Also es ist ja so, und das ist ja auch bekannt, wir beraten die Firma Osapiens, was das EUDR-Tool angeht, also EUDR, Osapiens Hub for EUDR. Und wir haben da schon gesehen, welche Möglichkeiten Digitalisierung bieten, was man selber nicht machen kann. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir das EU Forest Observatory angucke, wo die kleinen Pixel dann sind, das ist eine Weltkarte der Bewaldung, der Walddichte und allen möglichen Daten zur Entwaldung und Waldschädigung. Wenn man das händisch auswerten möchte, das funktioniert gar nicht. Und wenn ich dann sehe, dass eben Tools, das mit Satellitendaten das automatisiert auswerten können, das ist ein extrem großes Plus. Auf der anderen Seite natürlich auch Legality, zu schauen, welche Gebiete gibt es wo, wie kann ich Human Rights Index oder Landnutzungsrechte Index quasi berücksichtigen und damit ich schon mal eine Vorauswahl habe. Wenn ich so viele Zulieferer habe, dann muss ich mich ja zwangsläufig irgendwo fokussieren. Und ja, wir wissen, dass es bei der EUDR eben eine Erfolgspflicht gibt, aber nichtsdestotrotz, man muss sich ja Stück für Stück vorarbeiten und da nehmen diese Tools durchaus, sage ich mal, diese Grobarbeit ab, was extrem viel Ressourcen bündeln würde.
Ja, absolut, ist auch meine Erfahrung und wer sich dafür noch ein bisschen mehr interessiert und tiefer einsteigen möchte, dem möchte ich die Folge mit Georg Fischer von Osapiens nochmal ans Herz legen. Auch da geht er auf das Thema EUDR ein, was er 2024 von den ganzen Projekten gelernt hat und welchen Ausblick er auf 2025 wagt, hatte ich vorhin schon mal ganz kurz skizziert. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, da nochmal reinzuhören. Jetzt hattest du ja schon verschiedene Themen angerissen im Kontext der EUDR, was wichtig ist zu beachten. Wenn du jetzt nochmal final so einen Ausblick wagen könntest und Tipps geben könntest an betroffene Unternehmen, die sich mit der EUDR quasi auseinandersetzen, hast du da ein, zwei, drei Tipps, wo du sagen würdest, denkt bitte an dieses Thema, so könnt ihr die Herausforderung der EUDR und der nachhaltigen Transformation besser lösen, wenn ihr Folgendes berücksichtigt?
Also das allererste, das, was ich schon vorhin gesagt habe, alle an einen Tisch bringen, die es betrifft. Das ist ganz wichtig, weil das Wissen, was einige Abteilungen brauchen, ist in anderen Abteilungen. Die wissen das manchmal gar nicht und das ist essentiell. Und nicht aufgeben. Stück für Stück vorarbeiten und Transparenz in der Lieferkette zu schaffen. Und man wundert sich dann jedes Mal wieder, aber es geht voran. Es geht Stück für Stück jedes Mal voran. Also nicht aufgeben. Das wird, auch wenn es erstmal wie ein großer Berg ist, aber einfach konkrete Informationen, konkrete Tasks verteilen und insbesondere das Risikomanagementsystem, was verpflichtend ist, nach 11 Absatz 2 EUDR bitte nicht vergessen. Das ist was, einfach gleich mitmachen.
Sehr schön. Also auch hier nochmal kurz anhalten, zurückspülen, nochmal auf der Zunge oder auf dem Ohr zu gehen lassen. Ich glaube, das sind sehr wertvolle und wichtige Tipps. Vielleicht noch eine weitere Frage zu dem Thema oder ganz allgemein der nachhaltigen Transformation. Julia, da kriegst du ja auch sehr viel mit, bist auf vielen Veranstaltungen, bist auf LinkedIn sehr aktiv. Das kann ich in dem Kontext auch nur wärmstens empfehlen, Julia da zu folgen. Wir werden sie auch nochmal auf LinkedIn in den Shownotes verlinken. Hast du da so eine Empfehlung oder eine Wahrnehmung, wo dieses Thema am ehesten herkommt? Ist es eher so Vorstand, Geschäftsführung, die das Thema pushen oder ist es eher so bottom-up, die Nachhaltigkeitsmanager, die Compliance-Manager? Wer sorgt da für den meisten Push? Kann man das so verallgemeinern oder was sind da so deine Erfahrungen, was das Thema angeht?
Ich fürchte, man kann es nicht verallgemeinern, weil das gerade bei der EUDR geht es um so viel verschiedene Produkte. Es ist was ganz, ganz anderes, auch wenn es ein großer Konzern ist, der jetzt 100% nur den Rohstoff Holz hat oder daraus Papier herstellt oder Rohholz handelt, dann ist das natürlich eine absolute Management-Sache, wo man da auch dahinter steht oder Kaffee und wenn es Kakao ist, wenn das das Einzige ist. Anders ist das natürlich, wenn es sich um die Kautschuk-Ersatzteile handelt. Dann haben das vielleicht einzelne Abteilungen auf dem Schirm, aber dann ist es eher ein Bottom-up-Approach. Also es ist ganz unterschiedlich, aber auch bei den Kautschuk-Ersatzteilen haben wir schon mal von oben den Ansatz bekommen. Also wichtig ist, dass es wahrgenommen wird, bevor die Zollbehörden einmal sagen, stopp.
Und das ist so ein weiteres Thema, was ich da manchmal nicht ganz verstehe. Also ich hatte schon viele Gespräche, wo dann danach mein Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin gesagt hat, oh, gutes Thema mit diesem EUDR. Müssen wir nochmal prüfen. Ich frage mich immer, wie kann das sein, dass die Unternehmen selber da recherchieren müssen, ob sie betroffen sind bei der Vielzahl an Regularien, die da vor der Tür stehen. Warum kann es da nicht irgendwie einen zentralen Register geben, der das auswertet und sagt, Unternehmen, du könntest da reinfallen, prüf das doch mal bitte. Das geht ja alles eigentlich aus Sicht der Unternehmen, wird dieses Thema angestoßen, nicht von der Behörde, die die Unternehmen anschreibt und sagt, Achtung, in einem Jahr braucht man was von dir, oder?
Ja. Aber das ist mit allen Gesetzen so. Mhm. Also das ist halt die Pflicht des Bürgers oder der Unternehmen, sich darüber zu informieren, welche Gesetze es gibt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass weder du noch ich darüber informiert wurden, jetzt ganz ausdrücklich von den Strafverfolgungsbehörden, dass Körperverletzung verboten ist. Trotzdem wissen wir es natürlich.
Ach so.
Also so als Beispiel, ne? Also klar, da gibt es die Juristen und wir schreiben natürlich regelmäßig Newsletter, aber gerade bei der EUDR ist das einfach auch ein Namensding. Also EU-Entwaldungsverordnung, da denkt man jetzt nicht automatisch an Autoreifen.
Eben. Und vielleicht auch deswegen sinnvoll, der lieben Julia auf LinkedIn zu folgen, weil ich glaube, da gibt es immer mal wieder so einen Hinweis, hier kommt was, da kommt was. Und wenn wir schon in der Zukunft sind, hier kommt was, da kommt was, ich kann mir vorstellen, das Thema EUDR, wahrscheinlich kannst du selber schon gar nicht mehr hören. So viel, wie du da jetzt die letzten Jahre drüber gesprochen hast. Hast du so ein neues Lieblingsthema, eine Lieblingsgesetzgebung, wo du sagst, die steht jetzt in Zukunft an, da möchtest dich voller Inbrunst einarbeiten und dich nochmal durch die Gesetzestexte arbeiten? Oder bist du erstmal noch mit dem Thema EUDR gut bedient?
Also ich bin mit Thema EUDR natürlich gut ausgelastet, was mich sehr freut, weil das auch sehr spannend ist. Aber ich freue mich natürlich auch, dass irgendwie mein altes Lieblingsthema jetzt so ein bisschen wieder an Fahrt gewinnt, Circular Economy, und da natürlich alles, was zur Ökodesign-Verordnung kommt. Mhm. Ab 2027 ist die neue Abfallverbringungsverordnung auch scharf sozusagen. Mhm. Und generell, wie die ineinander greifen. Wir werden sehen, ob es einen Circular Economy Act geben wird auf EU-Ebene. Das wurde schon mal angedeutet. Und generell, das ist so ein bisschen so mein Herzensthema, weil das so unfassbar komplex ist. Gerade Ökodesign und alles, was circular wird, auch Packaging Waste, ist nochmal quasi von den Prozessen auf einem ganz anderem Level. Und das macht es natürlich spannend, aber ist auch irgendwie so ein Herzensthema, was ich schon eine ganze Weile mit mir rumtrage.
Ja, da bin ich jetzt natürlich gespannt, ob es dann ein Dr. Julia Hörnig Podcast 2.0 gibt zu deinem neuen Herzensthema oder ob wir dich vielleicht auch dazu wieder als Gästin gewinnen können. Ich glaube nämlich, wir können hier noch ganz viel weitersprechen und noch so viele Themen umreißen. Leider ist die Zeit schon wieder nahezu vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall und werde weiter verfolgen, ob es den Podcast 2.0 gibt oder ob ich dich einfach wieder einladen darf.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen.
Ja, mach das mal. Und ich möchte mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken für diese wirklich spannenden Einblicke ins Thema Gesetzgebung 2025 mit Fokus EUDR. Was heißt die Verschiebung? Welche Rolle spielen Digitalisierung und Daten? Und welche Tipps du noch den betroffenen Unternehmen mit auf den Weg geben kannst? Und natürlich, was da neues altes Herzensthema ist. Es war ein sehr unterhaltsamer und erfrischender Austausch. Ganz herzlichen Dank dir dafür, Julia.
Ja, sehr schön. Hat Spaß gemacht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mal wieder eine ganz interessante Folge des TwinSides Podcasts, die das Thema Twin Transformation aus juristischer Perspektive beleuchtet. Wir haben von Julia gelernt, was wir 2025 von der Gesetzgebung erwarten dürfen und was vielleicht auch nicht, wie die Relevanz von Daten und Digitalisierung aussieht und welche Tipps sie für Unternehmen und Zuhörerinnen hat, die sich jetzt mit der EUDR auseinandersetzen dürfen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Twin Size Podcast von Essentry.